Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Good evening and welcome to the 1 millionth Academy Awards.
Here she is, ladies and gentlemen. A star.
She looks like Marilyn Monroe.
Real hot.
That I'd like to see.
We must find that woman.
You had to open your big mouth. I might have won an Academy Award.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
That was good. And you're in the hands of something bigger and more powerful than yourself.
Boys, this is my church.
I mean, isn't everybody a part of everybody else?
You're better than that. You're better than you know.
We want great films. John Huston, Frank Capra, Orson Welles.
Now!
It's an adventure. It's exciting.
Hello, gorgeous.
The stuff that dreams are made of.
Der Stoff, aus dem die Träume sind. 92 Jahre Oscar-Geschichte in einer Minute. In der Nacht zum Montag wird der begehrte Goldjunge dann wieder in Los Angeles verliehen. Wir in Vollbild werden Ihnen gleich alles verraten, was Sie über die Veranstaltung wissen müssen und natürlich auch, wer unserer Meinung nach triumphieren sollte. Vollbild, das Oscar-Spezial anlässlich der Verleihung der 92. Academy Awards. Diese Sendung ist für alle die, die sich noch schnell informieren möchten und am Montag vor allem mitreden zu können, wer gewonnen hat und wer nicht. Und auch für alle die, die noch keine Zeit hatten, sich alle nominierten Filme anzusehen. Das haben wir nämlich schon erledigt. Wir, das ist die Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo.
Hallo, du im Frack, ich im großen Schwarzen.
So ist es. Anke, wir müssen, bevor wir reinsteigen in die aktuelle Saison, noch an jemanden erinnern, der 1996 auf der Oscar-Bühne stand und dort seinen Ehren-Oscar bekam.
I am proud to be a part of Hollywood for 50 years. But this is for my wife, Anne. I love you.
Kirk Douglas ist im Alter von 103 Jahren diese Woche gestorben. Er war ja letztendlich Hollywood-Geschichte.
Ja, und ich meine, wenn man das hört, genau so möchte man den Oscar haben. Emotion, Rührung, Tränen. Ich meine, ich brauche nur diesen einen Satz zu hören, da kommen mir schon die Tränen. Und eine ganze Karriere ist aber auch auf einmal da. Und er sagt ja, 50 Jahre lang war er einfach ein Teil von Hollywood. Man kann schon von einer epochalen Karriere sprechen. Und mit Kirk Douglas verbindet man doch immer ja sowas Viriles. Erstmal ist da dieses markante Grübchen, ja. Ziemlich einmalig in Hollywood. Gut, John Travolta hat es auch noch. Viele junge Männer, wusstest du es eigentlich, haben es sich später operieren lassen.
Nein.
Das war dann richtig modisch. Und ja, er hat ja eigentlich immer so ungebrochene Helden gespielt oder ungebrochene Männer. Und was ich so ganz interessant finde, denen hat er ganz viele Facetten immer abgewonnen. Also nehmen wir seinen Spartakus, wo er eben als Sklave dann später auch den Aufstand anführt. Da ist so die ganze US-amerikanische Freiheitsmythologie mit drin. Aber auch wenn er Schurken spielt, ist er so ungebrochen wie Reporter des Satans, wo er so ein zynischer Boulevardreporter ist. Und ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass er eben doch vor den 70er Jahren seine große Zeit hatte. Und in den 70er Jahren ging es dann ja mit den traumatisierten Antihelden los. Deshalb konnte er einfach noch so diese bösen Schurken auch spielen und nicht nur eben, ja, das war eben diese Mischung, dieses Paradoxe. Einerseits Spartakus und dann aber auch der, ja, der getriebene, wahnsinnige Van Gogh mit dem rötesten Filmbart der Kinogeschichte.
Ich glaube, wir werden ihn nochmal sehen in der Oscar-Verleihung, in der sogenannten In-Memorial-Roll, wo man an alle erinnert, die gestorben sind im letzten Kinojahr, ist auch immer ein sehr ergreifender Moment. Anke, wir wollen erstmal erklären, Academy Awards, die Academy, das ist ja anders als die Deutsche Filmakademie, auch eine wissenschaftliche Einrichtung. Und wer verleiht diesen Oscar überhaupt, das weiß unsere Los Angeles-Korrespondentin Katharina Wilhelm. Was oder wer ist überhaupt in dieser Academy?
Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, denn es gibt keine einsehbare Liste. Auch die Anzahl ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich beläuft sich die Zahl um die 7000 Mitglieder. Die letzte größere Erhebung zu den Zahlen und der Zusammensetzung der Academy gab es 2012. Da recherchierte die Zeitung Los Angeles Times, dass 5000 der damals knapp 5800 Mitglieder zu 94% weiß waren und zu 77% männlich. Seitdem versucht die Academy, sich diverser aufzustellen, berief zum Beispiel eine schwarze Frau als Präsidentin ein und lud im Jahr 2018 mehr als 900 Menschen ein, Mitglieder zu werden, mehr als je zuvor. Darunter waren vor allem mehr Frauen und People of Color, also Menschen unterschiedlichster Hautfarbe.
900 mehr Mitglieder. Anke, bist du Mitglied der Academy?
Ich bin leider nicht Mitglied. Ach, vielleicht ist es auch ganz gut, aber dann hätten wir alle Filme noch mal gestern Abend schön in Ruhe gucken können. Aber ich bin doch verwundert, dass man doch auf Leute hier in Berlin trifft, die man kennt, die jetzt in der Academy mit drin sind. Also Christian Petzold ist drin, seine Katharin Bettina Böhler. Und das ist natürlich jetzt alles viel breiter aufgestellt. Aber es hat dann auch nicht mehr so diesen Touch, dass man gar nicht dazu gehört, dass ja Hollywood so weit weg ist, aber vielleicht sind diese Zeiten der Traumfabrik auch endgültig vorbei und deshalb macht es auch Sinn, dass die Akademie sich so geöffnet hat.
Es ist ja auch gar nicht so leicht, überhaupt Mitglied zu werden. Auch das haben wir Katharina Wilhelm in Los Angeles nochmal gefragt. Wie wird man denn eigentlich Mitglied in der Academy?
17 verschiedene Gewerke gibt es innerhalb der Academy und jede stellt nochmal spezielle Regeln auf, wie man aufgenommen werden kann, erklärt Tiffany Taylor vom Hollywood Reporter.
And candidates must be sponsored by two members of the branch they will be invited to join.
Die Kandidaten müssen von mindestens zwei Mitgliedern gesponsert und empfohlen werden. Schauspieler zum Beispiel müssen mindestens 3 Spielfilme gedreht haben. Regisseure müssen mindestens 2 Filme nachweisen können. Und wer für einen Oscar nominiert ist, wird meistens automatisch eingeladen, auch wenn das keine absolute Garantie ist.
Although an invite is not guaranteed.
Na und wenn man dann Mitglied ist oder vielleicht nominiert ist, dann muss man ja schon Wochen vorher Hände schütteln, auf Empfänge gehen, bis man dann vielleicht dann in diesem Saal sitzt nachts und dann kriegst du vielleicht den Oscar oder nicht. Aber wenn du ein Schauspieler bist, dann kriegt man ja das sogenannte Goodie Bag, also einen Haufen Geschenke, um es ehrlich zu sein. Und da ist dieses Jahr ganz viel abgefahrenes Zeug drin.
Also eines dieser Goodiebags allein ist schon $215.000 wert. Das liegt unter anderem darin, dass ziemlich teure Reisegutscheine da mit drin sind. Zum Beispiel eine 12-tägige Kreuzfahrt für eine Übernachtung in einem umgebauten Leuchtturm. Natürlich alles auf totaler Luxusebene. Und dann gibt es noch kleine Kuriositäten, zum Beispiel Badekugeln mit Blattgold und wertvollen Steinen drin, einen BH, der die Frau ausmisst und den BH dann quasi direkt anpasst, also ein intelligenter BH. Und das absolut Kurioseste in diesem Jahr ist auf jeden Fall ein medizinisches Gerät, nämlich ein Pipi-Messer, anders wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll, nennt sich Peasy und dieses Gerät misst dann im Urin zum Beispiel die Entzündungswerte und auch Medikamentenrückstände. Ist auf jeden Fall mal eines der etwas ungewöhnlicheren Geschenke in diesem Jahr.
Anke, hast du deinen Urinbeutel dabei?
Ich habe meinen Urinbeutel nicht dabei, aber ich würde gerne mal wissen, ist das nicht auch ein bisschen Bestechung? Ist das nicht dann immer von den einzelnen Filmfirmen? Also
klingt und, so ein bisschen danach, ne? Also die Reise in den Leuchtturm, es gibt ja einen Film, ne?
Ja, also so je nachdem, ich wüsste jetzt nicht, welcher Film diesen BH gesponsert haben könnte, gerade in Zeiten von der MeToo-Debatte. Aber ich fand es auch nochmal ganz interessant, vorab so zu hören, wie man überhaupt in diese Academy mit reinkommt. Das erinnert mich so früher an den Tennisclub, wo man auch immer 2 Leute brauchte, die einen überhaupt vorgeschlagen haben. Also da ist es doch auch noch was Altmodisches. Aber diese Doggyback hätte ich ja, wenn ich da beim Deutschen Filmpreis dran denke, da sind da mal so Badelatschen mit drin.
Naja, na, jede Academy hat das Goodiebag, das sie vielleicht verdient. Eine wichtige Frage müssen wir noch klären, beziehungsweise wir lassen das Wolfgang Puck klären. Der ist zuständig seit Jahren schon für das Oscar-Dinner und wir wissen seit den Golden Globes, vegan ist jetzt der große Trend, auch bei den Oscars.
Wir können komplett vegan machen, aber machen wir noch alle Gäste glücklich. Das für uns ist das Wichtigste.
Soweit Wolfgang Puck, also ein bisschen vegan, nicht für alle, damit alle irgendwie glücklich sind in dieser Nacht. Damit beenden wir erstmal unsere erste Oscar-Runde mit den ganzen bunten drumherum und steigen gleich ein in die wirklich wichtigen Fragen, nämlich wer wird gewinnen, wer ist nominiert? Zeit für unsere erste Oscar-Analyse. Wir haben auch schon unsere Stimmzettel dabei. Wir füllen die aus, stellen sie auch später wahrscheinlich noch online. Anke, wir nehmen uns erstmal die beiden Darstellerkategorien vor. Bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin. Und wir beginnen mal mit den Damen und hören erstmal in die 5 nominierten Performances.
Women, they have minds and they have souls as well as just hearts. And they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it.
They call my mama Rip. But her name Harriet. I want my mama name and my husband, Harriet Tubman.
Paul
tell the paranoid man who decides your salary a pervert and do that on a fucking anonymous hotline he controls? On a phone he has a contractual right to record? Jesus fucking Christ, do you think women are idiots?
Oh, well, I was wondering when you get around to Henry and what he actually wants.
Fuck off!
No, you fuck off. If you listen to your son or anyone, they can tell you that he'd rather live here.
No, no. I'm working harder than you would ever believe.
Are you?
I don't want them on stage with me. I don't want them in this phony business. And I don't want them anywhere near the bastards who run it. But you have to let me be with them. I'm a good mother.
Renee Zellweger in Judy, Charlize Theron in Bombshell, Cynthia Erivo für Harriet, Scarlett Johansson für Marriage Story und Saoirse Ronan für Little Women. Interessanterweise alles ja Rollen, Anke, wo Frauen für eine gewisse Selbstermächtigung kämpfen, sei es die Sklavin, die frei sein will, oder die Fernsehmoderatorin von Fox News, die sich gegen sexuelle Belästigung wehrt. Ein starkes Feld?
Ein starkes Feld, und ich bin mir ja eigentlich sicher, dass Renee Zellweger gewinnen wird, was ich ja gar nicht persönlich so toll finde. Also, ja. Weil ich meine, natürlich macht sie das toll, wie sie Judy Garland imitiert, ja. Aber es bleibt einfach eine, also sie
Imitation,
imitiert, ja,
genau.
Eben. Und sie kriegt aber vom Drehbuch einfach nicht die Chance, diese Rolle, diese Frau auch zu interpretieren. Weil es gibt dann ja immer die Rückblenden, die so küchenpsychologisch sind, und da wird einfach Judy Garland einfach schon so eingeengt, so als Person, die von dem bösen Studiodirektor damals eben tablettensüchtig gemacht wird. Also es gibt überhaupt gar keine andere Lesart, was ich so ein bisschen schade finde. Aber natürlich ist das trotzdem so eine, ja, wie soll ich sagen, diese Rolle erinnert so ein bisschen an das klassische Hollywood. Und Diese Geschichte, die Entstehungsgeschichte, ist ja auch schon wieder filmreif. Renée Zellweger war 6 Jahre, hat man nichts von ihr gehört. Und jetzt verschafft sie sich das Comeback mit einer Rolle über eine Frau, die auch immer wieder für ihr Comeback gekämpft hat. Und das liebt man eben immer noch in Hollywood. Also das hat sowas, so einen ganz klassischen Aspekt. Deshalb denke ich, wird sie dann da ja morgen Abend wieder auf der Bühne stehen, wie auch schon bei den Golden Globes.
Ich glaube auch, sie ist die eindeutige Favoritin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein bisschen müde von der Darstellung bekannter Persönlichkeiten. Diese ganzen Biopics, die ja immer wieder gewinnen, weil ganz viele dann sagen, ja, er oder sie sehen genauso aus wie sie. Das ist natürlich eine Leistung. Es ist aber auch viel Mimikry. Da ist so eine natürliche Rolle wie die von Scarlett Johansson in Marriage Story, die einfach nur eine Ehefrau spielt, eine Schauspielerin zwar, aber keine Figur, die wir kennen. Und trotzdem ist da eine Natürlichkeit, die ich als Leistung höher einschätze jetzt.
Ja, ich finde die auch ganz toll. Ich meine, jetzt kann ich wieder dieses Schlagwort bringen, oh, das Ungeschminkte. Sie ist wirklich ungeschminkt, einmal im konkreten als auch im übertragenen Sinne. Aber es ist einfach so schwer, ihr Spiel zu beschreiben, weil das ist ja eher ein Zustand, den man da auf der Leinwand erlebt. Das ist der Zustand einer Frau, die irgendwann mitbekommen hat, dass sie wohl noch Gefühle für ihren Ehemann hat, aber dass der Ehemann sie eigentlich übersieht, dass sie deshalb jetzt diese Trennung möchte. Und diese Trennung nimmt sie ja auch noch gar nicht so wahr, aber sie muss sie dann konsequent durchführen. Also sie wird sozusagen, sie war früher eher in der passiven Rolle, wird jetzt aktiv. Und wie sie das alles so macht und diese ganzen vielen Gefühle, die man in der Trennungs- und Scheidungsphase hat, einfach so bildfüllend werden, ohne dass sie da groß was für machen muss, das finde ich schon, muss ich sagen, ziemlich, darf ich jetzt pathetisch werden, wir sind ja bei den Oscars ergreifend.
Ja, also wir kreuzen trotzdem jetzt an Renée Zellweger, weil wir wissen, wie die Karten wahrscheinlich liegen, und kommen damit zu den Männern. Auch hier, wir hören erst die 5 Leistungen, bevor wir sie dann bewerten.
Is it just me, or is it getting crazier out there?
You always made me aware of what I was doing wrong, how I was falling short. Life with you was joyless.
What, so then you had to go and fuck someone else?
You shouldn't be upset that I fucked her. You should be upset that I had a laugh with her.
¿Y qué haces aquí?
He venido a ver a unos abogados por cuestión de una herencia. Me voy mañana por la noche. Me gustaría verte.
A mí también. Pero estaba ya en la cama. ¿Te importa si nos vemos mañana?
Fucking lines. Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
Well, you're drinking all night. Fucking drinking again. 8 goddamn fucking whiskey sours.
I ask forgiveness.
Father, if this is the sole reason you wish to resign, it is even more important that you stay, heal the wound.
Das waren Antonio Banderas in Leid und Herrlichkeit, Adam Driver in Marriage Story, Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood, Joaquin Phoenix in Joker und Jonathan Pryce für The Two Popes. Kann man hier überhaupt von einem Favoriten sprechen, der größer ist als Joaquin Phoenix? Der gewinnt doch alles gerade.
Ja, erstmal würde ich hier gerne auch diese Zusammenfassung machen, wie du es eben bei den Frauen gemacht hast. Man könnte doch erstmal sagen, das sind alles Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Also Antonio Banderas, der ein Regisseur in der Krise spielt, dann Leonardo DiCaprio,
ein Schauspieler,
dann eben Jonathan Pryce, ein Geistlicher, der nicht mehr an die katholische Kirche glaubt. Und ja, aber du hast natürlich recht, Joaquin Phoenix, und man könnte sagen, überschattet sie doch alle. Ja. Und eigentlich habe ich ja mit Method Acting auch immer so ein bisschen meine Probleme. Also was ich da im Vorfeld alles lesen musste, wie er abgenommen hat und sonst was. Und da musste ich dann nochmal an eine Anekdote denken. Bei Marathonmann, da ist Dustin Hoffmann ja immer gerannt. Und Laurence Olivier sagt dann auf einmal, ach, kannst du nicht einfach spielen? Das finde ich ganz schön, weil manchmal geht mir dieses Reinsteigern in die Rolle, diese Überidentifikation ist mir zu viel. Aber was Joaquin Phoenix da macht, das finde ich doch einfach ziemlich eindrücklich. Also er ist von Anfang an eigentlich ein Fall.
Ja.
Und man kann sich gar nicht mit ihm identifizieren, aber man kommt seinem Wahnsinn und auch wie er gedemütigt wird von der ganzen Gesellschaft, wie er ausgegrenzt wird, man kommt ihm trotzdem unheimlich nahe dabei. Also das finde ich schon großartig und auch, wie er immer das Spiel wechseln kann. Einmal also diese verschiedenen Arten zu lachen. Lacht er über uns? Ist es der Wahnsinn, der da rauskommt?
Oder die Krankheit, ne?
Die Krankheit. Und dann aber auf einmal wieder, wie er dann auch diese Musical-Nummer hat. Also dieses amerikanische Show-Element aufgreift und da diese Treppe runter tanzt. Also da ist er auf einmal so Glamour und alles dabei. Und dann finde ich auch wirklich bemerkenswert, bevor er da zu seinem Fernsehauftritt geht, übt er ja alles schon mal. Und man denkt, das spielt sich genau so ab, aber dann passiert was völlig anderes während der Fernsehshow und man sieht nochmal ganz andere, auch schauspielerische Facetten von seiner Figur, aber dadurch auch von Joaquin Phoenix. Und ja, ich hoffe schon, dass er da dann morgen Abend auf der Bühne stehen wird, wie immer sicher mit Turnschuhen. Meinst du, er trägt dann auch Turnschuhe?
Ja,
er hat ja meistens Anzug und Turnschuhe an.
Ja, und die Rede wird auch wieder sehr politisch. Das bedeutet auch, dass wir hier unser Kreuz setzen auf unseren Oscar-Stimmzettel bei Joaquin Phoenix für Joker, ist auch längst überfällig, dieser Preis. Es gibt eine Ausnahme bei den Schauspielern, die werden wir gleich näher beleuchten, nämlich Scarlett Johansson, die ist sowohl als beste Darstellerin nominiert, aber auch als beste Nebendarstellerin. Doppelt hält besser, könnte man sagen, aber ist das so? Die Antwort gibt es gleich. Eine Deutsche, die ein jüdisches Mädchen versteckt und eine Schauspielerin, die an ihrer Scheidung zu zerbrechen droht. Das sind die Rollen, für die Scarlett Johansson für einen Oscar nominiert wurde. Damit ist sie als doppelt Nominierte in einem exklusiven Club bei den Oscars, dem eigentlich nur Frauen angehören. Aber sind ihre Siegeschancen dadurch auch doppelt so hoch? Hartwig Tegeler kennt die Antwort in seiner Top 5 der doppelt nominierten Oscar-Darstellerin.
Lust auf den Film?
For a performance by an actress in a leading role, the nominees are...
For a performance by an actress in a supporting role, the nominees are...
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5, 1983, Jessica Lange für Tootsie und Frances.
Es ist nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, du bist verrückt.
Sagt Frances. Frances Farmer, in den 1930er Jahren eine große Hollywood-Schauspielerin. Ihren Absturz, Drogen, Psychiatrie, entfaltet Jessica Lange als schauspielerische Tour de Force. In Tootsie, diesem Feel-Good-Movie, spielt sie an der Seite von Dustin Hoffman, der als Frau verkleidet TV-Karriere macht. Da gibt sie die naive, liebreizende Kollegin, Gegenentwurf zu Frances Farmer. Dass die Lange für Tootsie den Oscar bekam, keine Überraschung, denn ihre Frances-Performance beinhaltete eine gehörige Portion Hollywood-Nestbeschmutzung.
Platz 4. 1989. Sigourney Weaver für Gorillas im Nebel und Die Waffe der Frauen.
1979, da war sie schon 30 Jahre alt, hob sie im ersten Alien-Film den Typus der weiblichen Actionheldin aus der Taufe. Eine Dekade später, im filmischen Porträt der Berggorilla-Forscherin Diane Fossey, bedient Sigourney Weaver im Regenwald erneut das Bild der Frau, die ihre Frau steht.
Sie sagten, Sie würden sofort jemanden brauchen, um die Berggorillas zählen zu können. Wie wäre es dann mit mir?
Ich kann sehr gut zählen. 1, 2, 3.
Faszinierend, wie sie auch das Rücksichtslose, das ja der weiblichen Heldin gleich ihrem männlichen Pendant innewohnt, mitnimmt in die Darstellung der Finanzmanagerin, in die Waffen der Frauen. Die agiert ja auch wie im Dschungel, Klassenverhältnisse inklusive.
Ach, noch eine letzte Kleinigkeit. Laufen Sie mal zum Drugstore und holen Sie mir meine Pillen.
Ich muss wirklich gehen.
Der Doktor wird das verstehen.
Als Luxus-Bitch in Lingerie überzeugt Sigourney Weaver, wie als Tierschützerin.
Platz 3, 1994. Holly Hunter für Das Piano und Die Firma.
Etwas lodert in ihr. Das kann in eine Richtung ausbrechen. Die Rede ist einmal von Erotik, wie in Das Piano. Lodernd, ohne Grenzen. Dafür gab es dann den Oscar als beste Schauspielerin.
I am so overwhelmed. It just slays me.
Harvey Keitel als Brite und gleichzeitig neuseeländischer Eingeborener kann sich der Glut der stummen Pianistin Ada nicht entziehen. Es kann aber auch in eine andere Richtung gehen, wie in Die Firma.
Wir sind erledigt. Ich fliege trotzdem. Irgendwas lasse ich mir einfallen. Mein Flug geht in 3 Stunden.
Holly Hunter als patente, mutige Assistentin des Anwalts Tom Cruise. Das Klischee dazu, eine taffe Frau mit dem Herzen auf dem rechten Fleck. Nur spielt Holly Hunter das in Die Firma so, dass man vergisst, dass das an sich ja ein Klischee ist. Können große Schauspielerinnen eben.
Platz 2, 2003. Julianne Moore für Dem Himmel so fern und The Hours.
Zweimal Melodram und eine Untersuchung darüber, wie die Frau in einer von Vorurteilen und Sexismus durchzogenen Gesellschaft Kraft entwickeln kann. Was die Los Angeles Times seinerzeit über die Darstellung von Julianne Moore in Todd Haynes' Dem Himmel so fern schrieb, mag genauso für Stephen Daldrys' The Hours gelten, in dem die Geschichte dreier Frauen erzählt wird, die in Bezug zur Virginia Woolf's Roman Mrs. Dalloway steht. Die LA Times also, was Julianne Moore mit ihrer Rolle macht, ist mit dem Maßstab, den wir an große Schauspielerei anlegen, kaum mehr zu messen.
Platz 1, 2008. Cate Blanchett für Elizabeth, das Goldene Königreich und I'm Not There.
Elizabeth, der erste Teil von Shekhar Kapoors Königinnenporträt, analysierte die psychische Ökonomie der Verwandlung einer Frau in eine Königin, also in ein Subjekt der Macht. Im Goldenen Königreich, 9 Jahre später im Kino, spielte Cate Blanchett ihre Rolle einfach weiter. Blanchett brillierte, der Film mittelmäßig, Kostümoper. Die Ordnung der Monarchie, in dem das Chaos des Untergangs täglich lauert, setzte sie dann als Bob Dylan in I'm Not There das Abgedrehte gegenüber.
Aber ich darf doch wenigstens annehmen, dass Ihnen das, was Sie allabendlich singen, wichtig ist.
Ich muss schon sagen, Sie haben echt ganz schön Nerven, mich das einfach so zu fragen.
Ja, sie ist ein irrer Bob Dylan. Wie Cate Blanchett ganz offensichtlich allem, was sie spielt, eine überzeugende Tiefe geben kann. Na gut, außer als Gefährtin von Robin Hood. Aber das ist eine andere Geschichte.
Eine andere Geschichte. Anke, die Geschichte zeigt aber auch, dass trotz Doppelnominierung die Siegeschancen wesentlich geringer sind, als wenn man nur einmal nominiert ist. Das bedeutet, dass Scarlett Johansson eigentlich verlieren wird und das gegen eine Frau, mit der sie auch starke Szenen hat in einem Film.
Ja, Laura Dern wird das hoffentlich gewinnen und eigentlich ist das die einzige Schauspielerin, bei der ich Overacting durchgehen lasse, weil sie beherrscht es wirklich. Also hier als feministische Scheidungsanwältin, wie sie dann irgendwie immer mit den Armen gestikuliert und alles und aber trotzdem immer bei der Sache ist, also sie kann das und sie konnte das ja auch schon bei Blue Velvet, wo sie noch so einen unschuldigen Teenager spielt und immer den Mund ganz so weit aufreißt und man denkt, oh ja, so können nur US-amerikanische Teenager sein, aber sie kann es und sie findet immer was Wahrhaftiges in dem Overacting.
Und wir werden gleich weiterhin über die immer größer werdenden Kategorien beste Regie, bester Film. Gleich geht's weiter in Vollbild. Einen kleinen Oscar-Fun-Fact, bevor wir in die Kategorie bester Regisseur, beste Regie einsteigen. In den letzten Jahren, von 2010, wenn ich mich nicht irre, hat nur einmal ein amerikanischer Regisseur diesen Preis gewonnen. Sonst ging der Preis an einen Taiwanesen, einen Franzosen und 3 Mexikaner, von denen 2 gleich doppelt gewannen. Also wenn es um Diversität geht, ist diese Kategorie super. Wenn es um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geht, ist das eine katastrophale Kategorie. Anke, nominiert sind dieses Jahr Martin Scorsese für The Irishman, Todd Phillips für Joker, Sam Mendes für 1917, Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood und Bong Joon-ho für Parasite. Dein Herz schlägt doch höher, wenn ich diesen Namen sage.
Auf alle Fälle, aber könnten wir erstmal ausschließen, dass 1917 überhaupt was bei den Oscars bekommt?
Nee, leider nicht. Also
ich finde eigentlich, kann man diesen Film, das hört sich jetzt vielleicht weit hergeholt an, aber ich meine, Parasite ist ein perfekter Film und technisch gesehen ist 1917 ja auch ein perfekter Film. Mhm,
ja.
Also wenn man allein diese Mechanik anschaut, was da für eine Logistik aufgebaut wurde und alles. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, einmal wird es diesem Krieg nicht gerecht. Der Erste Weltkrieg war ein Krieg, der war im Schützengraben. Da mussten die Männer wochenlang ausharren. Er stülpt da ja diese Bewegung drauf. Das macht er natürlich, ja, indem er so tut, als sei alles in einer Einstellung gedreht. Und mich hat dieser Film ja immer an einem Videospiel erinnert, so von Ebene zu Ebene, vom Schützengraben aufs freie Feld, dann in die zerstörte Stadt und so weiter. Aber der Film ist so perfekt, dass überhaupt gar keine Reibung mehr entsteht. Also man guckt nur die ganze Zeit und fragt sich, wie hat er das eigentlich gemacht? Und bei Parasite, das ist ja auch ein unheimlich eleganter Film, ein gewagter Genremix und sonst was. Aber dieser Regisseur gelingen meines Erachtens die ganze Zeit so Momente, wo man irritiert ist. Also man meint ja auch, das ist natürlich die berühmteste Szene mittlerweile, diesen Film, den Klassenunterschied zu riechen.
Ja, ich meine, ich glaube, hier konfrontieren in der Academy, was ja wirklich ein großes Gremium ist, wie wir schon gehört haben, zwei unterschiedliche Sichtweisen aufs Kino. Ich meine, wenn man sich für Sam Mendes entscheidet, dieser sehr auch eigentlich klassisch konservativ gefilmte Film, Kriegsfilm letztendlich, der vor 10 Jahren revolutionär gewesen wäre mit dem gefakten Einstellungsidee. Ich glaube aber, dass so eine konservative Wählerschaft in der Academy noch recht stark ist. Wir haben ja von der Los Angeles-Korrespondentin gehört, dass die Altersstruktur das auch nahelegt, dass man sowas einfach gerne sieht, dass es so eine Art Evangelium des Krieges ist, das er uns hier vorführt. Er trivialisiert ja den Krieg nicht nur, wenn man richtig böse sein will, er ästhetisiert ihn. Er zeigt ja auch die Schönheit eines sterbenden Menschen, wobei ich mich frage, was ist denn da Schönes dran? Also da fehlt es mir. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es eine Fraktion gibt, die Bong Joon-ho als eine Art neues, modernes Kino, Mainstream-Kino begreift. Das ist also nicht verkopftes Arthouse-Kino. Dieser Film, der zwischen zwei Familien sich abläuft, der fällt ja auch in den Horrorfilm, dann in den Slasher-Film, dann ist es eine Komödie, dann ist er so genau beobachtet. Man muss sich einfach entscheiden. Ich vermute aber, dass sich mehr für die konservative Lösung entscheiden werden.
Aber könnte man nicht auch sagen, dass Bong Joon-ho sich in einer gewissen amerikanischen Tradition bewegt? Weil man kann ja sagen, es ist auf alle Fälle auch ein Genrefilm. Und wenn es jemand drauf hat, waren es gerade die Amerikaner in den 70er Jahren mit Genre ihr Land einfach zu reflektieren.
Aber wenn es danach geht, müsste Todd Phillips für Joker ja den Oscar bekommen, der ja die 70er Jahre quasi in jeder Szene zitiert.
Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass viel über Südkorea erzählt wird und weil eben Parasite so dort verortet ist, also man sitzt ja richtig mit in dem Keller drin. Man weiß, wie diese ärmere Familie lebt, wie sie da diese Pizzakartons faltet. Also das hat ja auch sowas stofflich-physisches und dann ist man in dieser sterilen Villa, wo ich mich auch als Zuschauerin die ganze Zeit wie ein Fremdkörper fühle, ne? Und wo ich mich dann auch freue, wenn die da ihre Chipstüten essen und die so ein bisschen dreckig machen. Also das ist doch aber auch eigentlich sehr US-amerikanisch. Also auch wenn es jetzt nicht über die USA geht. Und da finde ich ja auch wieder, dass Joker und Parasite ja auch was Ähnliches haben, eine Ähnlichkeit haben, weil es geht ja eigentlich darum, Leute, die von einer Gesellschaft ausgegrenzt werden. Und das ist ja diese Familie in Parasite. Wir haben ja am Anfang diese Szene, wo da dieser Wagen mit dem Ungeziefergift ankommt und die eigentlich quasi, ja, vernichten möchte. Und dann haben wir diesen Joker. Also da gibt es ja schon unheimlich viele Ähnlichkeiten eigentlich auch, was diese beiden Filme erzählen möchten.
Spreche ja vielleicht sogar für eine Art Konsenskandidat, wenn sich da zwei die Stimmen klauen oder drei, dass am Ende vielleicht doch Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood triumphiert. Es ist ein Film, der Hollywood liebt und das liebt ja Hollywood wiederum ja auch sehr.
Aber lieben wir diesen Film?
Nein.
Oder lieben wir, wie er Hollywood zeigt? Ich meine, von dem Film, ich muss es mal sagen, ist mir am meisten Brad Pitt in Erinnerung geblieben, wie er die Hundedose aufmacht und in einem eleganten Ruck den Inhalt, so ja, in so einem schönen Bogen landet er dann im Hundenapf. Also
ja,
das finde ich ist schon Oscar-würdig. Sowas könnte man auch mal
ja,
auszeichnen.
Ja, Brad Pitt wird ihn ja auch wahrscheinlich bekommen als bester Nebendarsteller. Was sagen wir denn jetzt zu Martin Scorsese? 10 Nominierungen für The Irishman. Wenn man jetzt die Buchmacher fragt, sieht es danach aus, dass dieser Film gar keinen Oscar bekommen wird.
Ja, aber bleiben wir doch mal bei den besten Nebendarstellern. Da ist es für mich einwandfrei Joe Pesci. Also ich meine, der Mann sitzt nur da, er ist auch lieb mit den Kindern von Robert De Niros Charakter und alles. Und der ist aber trotzdem der Dämon, das Teufelische und sonst was. Also wann immer Joe Pesci eine Szene betreten hat, oder er sitzt ja auch meistens nur in der Ecke und dominiert trotzdem alles, habe ich im Kino Gänsehaut bekommen.
Ich glaube aber, dass der Hundenapf befüllende Brad Pitt und auch das T-Shirt permanent lüftende Brad Pitt da die Nase vorn haben wird. Es wirkt so ein bisschen, als wäre es eher. Sag mal, wo machen wir denn jetzt den Kreuz bei der besten Regie? Also ich will, dass Bong Joon-ho gewinnt, aber ich muss leider sagen, alles spricht dafür, auch die Gilde der Regisseure, die Sam Mendes ausgezeichnet hat, die BAFTAs, der britische Filmpreis, wo die größte Wählerwanderschaft immer hingeht bei den Engländern. Ich glaube, ich setze hier auf Sam Mendes.
Ja, aber kann man nicht einfach so zweimal setzen, was man denkt und was man möchte?
Ja, das vielleicht, ja.
Also dann mache ich mal hier, was ich möchte, und ich sag dir, ich werde im Endeffekt 2 Punkte dafür bekommen. Also Bong Joon-ho für Parasite.
Sehr gut. Anke, es ist Zeit, der wichtigsten Kategorie sich zuzuwenden. 9 Nominierte in der Kategorie Bester Film.
Ja, und man kann, wenn man die Nominierten, die ich gleich vorlesen werde, schon einfach mal sagen, die bilden schon die Bandbreite des Kinos ab. Würde man die sich alle mal hintereinander anschauen, würde man doch so, ja, eine Achterbahnfahrt, würde ich das beschreiben. Fangen wir mal an. Also Ford versus Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, 1917, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite.
Das sind ja 9, es können maximal 10 nominiert werden. Und man würde ja jetzt denken, jeder in der Academy hat eine Stimme, ein Kreuz und weiter. Das ist in dieser Kategorie nicht so. Es ist sehr kompliziert, und Näheres erklärt uns unsere Los Angeles-Korrespondentin Katharina Wilhelm.
Alle Mitglieder wählen alle Kategorien. Der Film oder die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. So einfach, so gut. Bis auf die Kategorie Bester Film. Das ist seit ein paar Jahren viel komplizierter geworden. Die Mitglieder in diesem Jahr müssen zum Beispiel die nominierten Filme von 1 bis 9 anordnen. Der Gewinnerfilm muss 51% der Stimmen auf sich vereinen. Wenn dies kein Film schafft, nimmt man die Filme, die am schlechtesten abgeschnitten haben, schaut sich die Stimmzettel an und vergibt die Stimmen der zweitplatzierten Filme neu. Dieses Verfahren läuft so weiter, bis man endlich einen Gewinner hat und es dann heißt.
And the Oscar goes to.
Das ist nun wirklich sehr kompliziert, muss ich sagen. Aber Anke, lass uns erstmal so fragen, wenn jetzt die ganzen Oscar-Stimmen verloren gehen und Sie würden jetzt uns hier anrufen und fragen, wer sollte denn gewinnen, was würden wir denn ankreuzen?
Ja, es ist total schwierig, weil ich finde, es sind 4, nehme ich jetzt mal das Wort, herausragende Filme einfach dabei. The Irishman, Marriage Story, Joker und Parasite. Also mir wird das unheimlich schwer fallen, weil ich meine, The Irishman, du hast es eben schon gesagt, 10-mal nominiert, wird aber höchstwahrscheinlich nur für visuelle Effekte was bekommen. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch so ein großes Vermächtnis, dieser Film. Also da schließt Martin Scorsese einfach nochmal ab mit seinem großen Werk. Man könnte den Film als Kuppel über seine Mafia-Filme beschreiben, aber es ist eine rissige, brüchige Kuppel. Und er hat ja eigentlich die Männer und die Mafia-Bosse, die kleinen und großen Gangster, schon immer in ihrem Gebaren, wie sie sich einfach definieren, vorgeführt. Aber das macht er jetzt in einer unheimlichen Konsequenz. Und er zeigt einfach auch, was das Verbrechen, das Morden mit diesen Männern macht. Also mich hat der Film schon unheimlich beeindruckt, und man kann ihn ja immer wiedersehen, weil er ja auf Netflix ist.
Aber Netflix.
Das denke ich eben auch. Jetzt haben wir bis jetzt keinmal Netflix gesagt.
Richtig, ja.
Aber ich glaube, es wird auch vielfach so gestimmt, dass es gegen Netflix ist. Also das muss man einfach sagen. Deshalb denke ich, Marriage Story und der, die haben einfach keine Chance. Was?
Da ist viel Gegenwind gegen Netflix. Ich glaube, sie versuchen sich auch mit Qualitätsware wirklich diesen Oscar fast schon zu erkaufen. Aber der Widerstand ist doch schon sehr, sehr groß. Ich denke, dass wir hier wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Parasite und 1917 haben. Da wieder konservativ gegen aufgeschlossen modernes Kino machen, was beides ja seine Berechtigung hat. Ich denke aber, da dieses Wahlsystem so kompliziert ist, dass es hier durchaus darum geht, was denn so eine Art Konsenskandidat ist. Und da fallen mir 2 Filme ein. Zum einen wirklich Tarantino, wo auch diese große Legende von er ist einfach mal dran wiederkommt. Das liebt ja Hollywood. Irgendwann ist er dran, er sagt, es ist sein vorletzter Film, er dreht ja vielleicht keinen mehr. Und bei allen Einschränkungen gegen diesen Film war er dann doch schon ein größerer Erfolg auch an der Kinokasse. Die Leute lieben Filme über Hollywood in der Academy. Oder, und jetzt kommt hier wirklich das schwarze Pferd, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, Jojo Rabbit. Eine Hitler-Komödie, Ein Publikumserfolg in Amerika hat auch den Publikumspreis in Toronto gewonnen. Immer ein Indikator auf Massentauglichkeit. Würde mich nicht wundern.
Aber ist bis jetzt nicht so richtig bedacht worden. Also ich würde dann eher, wenn ich so deiner Logik jetzt folge oder wie du das hier alles interpretierst, würde ich vielleicht doch auf Joker setzen. Weil Joker nimmt man doch so ganz klassisch Siegfried Krakauer, dass einfach die Leinwand, also die kollektiven Ängste einer Nation auch versammelt. Würde ich doch sagen, dass Joker, gerade was die Stimmung in den Staaten betrifft, ziemlich ins Schwarze trifft.
Aber wie erklärst du dir dann, dass gerade die Branche sehr gereizt auf, also nicht nur amerikanische Kritiker lehnen diesen Film durch die Bank hinweg ab. Ich glaube, es ist einer der am schlechtesten bewerteten Filme der amerikanischen Kritiker. Auch in der Branche fremdelt man doch ganz stark mit einem Film, der ihm vorgeworfen wird, er klaut ja eigentlich nur Taxi-Driver-Motive.
Ja, weil man nicht gerne in den Zerspiegel guckt. Mhm. Also weil der natürlich auch unheimlich viel zurückwirft und weil man sich diesem Helden wirklich stellen muss. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie Robert De Niro und der Taxi-Driver damals die ersten Kritiken ausgefallen sind, da wurde der auch nicht hochgejubelt. Also deshalb denke ich, dass der Film vielleicht sich ja, wie soll ich das beschreiben, der hat mich ja auch so lange verfolgt, dass der sich so festsetzt und vielleicht wird man dann so von so einer automatischen Hand gelenkt und macht dann doch sein Kreuzchen, weil man denkt, ja.
Was würde es eigentlich bedeuten, wenn zum ersten Mal in der Oscar-Geschichte jetzt in der Nacht zum Montag ein nicht-amerikanischer Spielfilm gewinnt, Parasite? Er wird ja bestimmt den Preis als bester internationaler Film gewinnen, früher mal Auslands-Oscar genannt. Ist das dann ein Zeichen für ein anderes Kino oder nicht? Also ich überlege mir das, weil die Chancen stehen gar nicht schlecht. Sie lieben Bong Joon-hos Film da drüben. Man sieht immer wieder Fotos von Stars, die sich mit ihm ablichten lassen. Jetzt kommt auch eine Schwarz-Weiß-Fassung, auch in unsere deutschen Kinos bald. Was passiert da, wenn da ein Umschlag geöffnet wird und es heißt Parasite?
Ja, ich glaube, da kommt wie ich es eben schon mal gesagt habe am Anfang, letztlich ist das Hollywood in Auflösung begriffen. Und ich glaube, es würde total Sinn machen, wenn jetzt 2020 ein nicht englischsprachiger Film gewinnen würde. Weil wir hatten es ja schon gesagt, er befindet sich ja auch in einer gewissen US-amerikanischen Erzähltradition, ist aber trotzdem ein typisch südkoreanischer Film. Also ich finde, das wäre eigentlich ein gutes oder auch richtiges Zeichen und es würde auch für Hollywood Sinn machen. Weil ich meine, sonst holen sie sich doch immer die Leute. Ich meine, sie haben sich doch Bong Joon-ho auch schon
und
geholt.
Ang Lee, ja.
Also ich meine, die Filme, die beiden, die er davor gemacht hat, die längst nicht so gut waren, die waren ja mit Hollywood-Geldern auch gemacht, mit Studios dahinter. Und ich glaube, sie erkennen das dann auch einfach an, wenn jemand wieder zurückkehrt und da doch noch vielleicht ja seine etwas bessere Geschichte findet, aber diese bessere Geschichte eben auch einfach so gut erzählt ist, dass man sie überall hin übertragen kann, weil diesen Klassenkampf, den können wir alle führen, ja, den der Film macht. Also wo dringen wir denn heute Nacht ein? Oder wo gucken wir denn dann Sonntag auf Montag die Villa?
Die Oscars.
Hollywood. Ja, in welche Villa?
In Grunewald wahrscheinlich.
Ja, komm,
danke.
Lass uns verabreden.
Wir müssen jetzt schnell die Kreuze setzen. Also ich glaube am Ende, ich mache mal hier einfach den Realisten, ich glaube, es wird Once Upon a Time, weil die anderen sich einfach die Stimmen klauen.
Dann gehe ich mal wieder auf Parasite.
Gut, damit wären unsere Vollbild-Stimmzettel ausgefüllt. Vielen Dank, Anke Lewicke. Wie die Preisverleihung verlaufen ist, hören Sie natürlich bei uns im Programm ganz frisch mit Reaktionen und Analysen. Montag früh schon in Studio 9 am Morgen.